Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich grüße Sie alle an diesem zweiten Adventssonntag mit dem Wochenspruch, der besonders denen gilt, die aus welchem Grund auch immer ihre Köpfe hängen lassen. Sehet auf und erhebet eure Häupter, weil sich eure Erlösung nahet. Amen. Wir beten den 24. Psalm im Wechsel. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch. Wer ist der König der Ehre? Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch. Wer ist der König der Ehre? Hey. Herr Jesus Christus, wir ertappen uns dabei, dass wir so vieles vorbereiten, aber nicht uns selbst. Herr, wir bitten dich, bereite uns selbst für dein Kommen. Lass uns recht bedenken, was dieses Wort Advent meint. Du bist auf dem Weg zu uns und willst bei uns ankommen. So bitten wir dich, komme zu uns. Lass auch bei unseren Vorbereitungen gelingen, was wir für andere bedenken, um ihnen Freude zu machen. Herr, komm du in unseren Gottesdienst. Amen. Herr, erhöre uns. Amen. Als Schriftlesung hören wir aus Lukas 21. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden wird den Völkern bange sein, und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres, und die Menschen werden vergehen vor Furcht und Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde, denn die Kräfte des Himmels werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen den Menschensohn, kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung nahet. Amen. Und nun singen wir miteinander das Hauptlied. Lied Nummer 3, die Verse 1 bis 5, ihr lieben Christen, freut euch nun. Die Lesung auf den zweiten Advent. Liebe Gemeinde, die steht im Propheten Jesaja. Und dort im 35. Kapitel von Vers 3 ab. Stärket die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Saget den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht, seht, das ist euer Gott. Er kommt zur Rache, Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird frohlocken. denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Lande. Und wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen. Und wo es dürre gewesen ist, sollen Brunnquellen sein. Wo zuvor die Schakale gelegen haben, soll Gras und Rohr und Schilf stehen. Und es wird dort eine Bahn sein, die der heilige Weg heißen wird. Kein Unreiner darf ihn betreten, nur sie werden auf ihm gehen, auch die Toren dürfen nicht darauf umherirren. Es wird da kein Löwe sein und kein reißendes Tier darauf gehen. Sie sind dort nicht zu finden, sondern die Erlösten werden dort gehen. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen. Und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Amen. Das ist Post. Jesaja ist Postbote. Jesaja 35 ist ein Postbrief. Jesaja 24 bis 35 ist ein ganzes Postbündel. Also, die Post ist da. Nun löst dies nicht bei allen ein fröhliches Trara aus. Angesichts der adventlichen Postfülle ist einige Skepsis geboten. Da mag vieles leer sein, der Geldbeutel zum Beispiel wegen den intensiven Weihnachtseinkäufen oder der Vorratsschrank wegen den ausgedehnten Weihnachtsbackereien. Eines ist täglich bestimmt voll, der Briefkasten. Über mangelnde Aufmerksamkeit der Geschäftsleute kann sich niemand beklagen. Die Postflut nimmt fast sintflutartige Ausmaße an. Wohl dem, der seinen Mülleimer nicht weit vom Briefkasten postiert hat. Doch, das ist Post, und zwar Post an die Ideenarmen, die immer noch nicht wissen, dass ohne einen Computer die Zukunft nicht zu bewältigen ist. Oder Post an die Reiselustigen, die für einen Winterflug in den brasilianischen Sommer erwärmt werden sollen. Oder Post an die Zögerlichen, die ihr gefährdetes Leben endlich lebensversichern sollen. Post in Hülle und Fülle und nun noch Sonntagspost. Aber bevor wir sie mit einem Wisch auch zur Seite kehren, schauen wir uns doch wenigstens die Adresse an. Das ist Post an die müde gewordenen. Also an die, die beispielsweise krank geworden sind. Von einem Tag zum anderen war die Kraft weg und keine ärztliche Kunst konnte sie wieder zurückbringen. Du musst beten, haben sie gesagt. Und dann hat man gebetet, gefleht, geschrien, aber die Schmerzen blieben. Nun sind die Hände müde geworden. Nun sind die Kräfte aufgezehrt. Nun ist alles so ausweglos. Post an die müde gewordenen und Post an die schwach gewordenen. Also an die, die beispielsweise verletzt worden sind. Knall auf Fall zog die Tochter aus zu ihrem Freund und durch keine Worte war sie wieder zu bewegen, zurückzukommen. Du musst eben lieben, haben sie gesagt. Und dann hat man geliebt, nachgesehen, ihr sogar nachgelaufen, aber die Tochter blieb weg. Nun sind die Knie weich geworden. Nun sind die Füße schwankend geworden. Nun ist alles so ausweglos. Post an die Schwachen und Schwachgewordenen. Und Post an die Herzverscheuchten, wie Martin Luther, wie Martin Buber übersetzt hat, also an die, die beispielsweise enttäuscht worden sind. Das Lebensglück blieb aus und der Herzenswunsch ging nicht in Erfüllung. Du musst hoffen, haben sie gesagt, und dann hat man gehofft und gebangt und gewartet, aber der Lebenswunsch ging nicht in Erfüllung. Nun ist das Herz versagt, nun ist das Gemüt belastet. Nun ist alles so ausweglos. Also Post an die Müdgewordenen, an die Schwachgewordenen, an die Herzverscheuchten. Und wenn sie auch zu denen gehören,
die müde Hände haben, und wenn sie auch zu denen gehören, die wankende Knie haben, und wenn sie auch zu denen gehören, die ein verzagtes Herz haben, ja, zu dieser trostlosen Schar zählen, die keinen Weg mehr sieht, dann müssen sie diesen Brief öffnen. Dann müssen sie Zeile für Zeile lesen und es wahr sein lassen. Seid getrost. Es wird einen Weg geben. Fürchtet euch nicht, es wird einen heiligen Weg geben. Glaubt's nur, es wird ein Prozessionsweg geben. Mose wusste davon, als er sein Volk auf diesen Weg schickte. Josua wusste davon, als er zurückblickte auf diesen heiligen Weg. Ein David wusste davon, als er bekannte, Herr, du tust mir kund den Weg zum Leben. Jetzt sollen wir von diesem heiligen Weg wissen. Jetzt sollen wir auf diesen heiligen Weg sehen. Jetzt sollen wir von diesem heiligen Weg hören. Denn, und das ist das Erste, seht, das ist ein Ausweg. Das ist der Ausweg. Gefangene Menschen haben nur einen Gedanken. Wie kommen wir hier raus? Eingesperrte Menschen haben nur eine Idee. Wie gelingt uns der Ausbruch? Unfreie Menschen haben nur eine Überlegung. Wie kommen wir in die Freiheit? Und je auswegloser die Situation ist, je bedrängender sind diese Gedanken. So wie in der babylonischen Gefangenschaft. Die Israeliten, ganz klein und kurz gehalten, die waren ganz Ohr, wenn unter ihnen ein Zeitgenosse so wie ein lebendiger Wegzeiger auftauchte und sagte, wir müssen auf uns schauen. Schließlich haben wir Hände und Füße und einen Kopf. Das wäre doch gelacht, wenn wir den Ausweg nicht schafften. Selbst ist der Mann, und wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Man muss sich nur am Riemen reißen. Seht, das ist der eigene Weg. Das waren die einen. Und die anderen sagten, wir müssen auf die Mächtigen schauen. Es gibt nicht nur einen Führer in Babel, der sich der Allmächtige heißt, sondern es gibt auch einen Pharao in Ägypten und einen König in Persien. Wir müssen Geheimbündeleien mit diesen Mächtigen machen. Die politischen Karten müssen nur kräftig gemischelt und neu verteilt werden. Dann kommt schon die Wendepolitik am Euphrat. Seht, das ist der politische Weg, sagten die anderen. Und die Dritten sagten, wir müssen auf die Sterne sauen. Schließlich wölbt sich über uns ein gestirnter Himmel. Himmelskonstellation und Menschenschicksal gehören zusammen. Sternzeichen sind Wegzeichen für euren Weg. Deshalb seht auf diesen richtigen Weg. Und Jesaja sagt, das ist der falsche Weg. Mit all euren Überlegungen seid ihr auf dem Irrweg. Mit all euren Gedanken seid ihr auf dem Holzweg. Doch hier kommt ihr nicht herunter. Es gibt gar keine menschliche Initiative, die uns einen Ausbruch gelingen lassen könnte, sondern nur ein göttliche. Und genau davon berichtet dieser Brief. Gott sah diese trostlose Schar von Trostlosen. Er konnte so viel Elend auf einem Haufen nicht mehr weiter mit ansehen. Ihm ging das ans Herz und deshalb schickte er keinen Kondolenzbrief mit einigen netten Zeilen. Keine Grußkarte mit schwerem und gutem Mitgefühl. Auch nicht ein paar Blümchen mit herzlicher Anteilnahme. Nein, Gott schickte seinen Sohn. Mittendrin in unserer Gefangenschaft ist er geboren. Besonders zu den müde gewordenen, zu den schwach gewordenen, zu den Herzverscheuchten unter uns sagt er, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. In den Schmutz und Dreck dieser Welt hat er einen Weg getreten. Kein Sturm konnte diese Fußtritte verwischen. Nun gibt's doch einen Weg mitten hindurch von dem, der gesagt hat, ich bin der Weg, ich bin der Weg. All unsere eigenen Ausbruchversuche sind doch nur weitere Erlösungsversuche, die scheitern, erlahmen, schließlich im Sand stecken bleiben. Nur wer sich von diesem Herrn rufen lässt, wer sich ihm ganz anvertraut und ihm gehört, der wird doch dem Jesaja recht geben. Seht, das ist der Ausweg aus unserem Elend. Seht's doch. Und das andere, seht, das ist ein Gehweg. Die Israeliten, die waren nicht sofort Feuer und Flamme. Diese Aussicht auf einen Ausweg versetzte sie nicht in Hochstimmung. Von einem Taumel der Begeisterung ist überhaupt hier nicht die Rede. Schließlich hatten sie die Landkarte im Kopf und wussten um ihre geografische Lage. Als ich einmal in Khartoum stand, jener faszinierenden Hauptstadt des Sudan, mit seinen stinkenden Kamelmärkten und wohlriechenden Gewürzbazaren am Zusammenfluss des weißen und blauen Nils, da sagte mir ein pechschwarzer, aber völlig in weiß gekleideter Regierungsbeamter, in welche Richtung sie auch gehen, in welche Himmelsrichtung sie auch hinausmarschieren, nach 10 Meilen stehen sie in der Wüste. So war das in Babel auch. Jeder Ausweg nach Norden oder Süden, Osten oder West wurde zum Wüstenweg. Und das bedeutete damals kein lockeres Abenteuer, keine prickelnde Safari, kein alternatives Survival-Trekking, sondern ein brandgefährliches Unternehmen, das schließlich im Tod endete. In der Wüste war Dürre und Hitze. In der Wüste waren Löwen und Schakale. In der Wüste, da waren reißende Tiere. Mit den alten Israeliten zu Mose-Zeiten mögen sie gefragt haben, sollen wir dort hinausgehen, damit wir in der Wüste sterben? In der Tat, liebe Freunde, Gottes Weg ist kein Spazierweg, so sehr wir das auch für unser Leben wünschen. Am liebsten würden wir unter schattigen Bäumen gehen, so von Ruhebank zu Ruhebank. Gottes Weg ist auch kein Panoramaweg, immer auf der gleichen Höhe, ohne Steigung, mit herrlichem Ausblick auf ein Bilderbuchpanorama. Gottes Weg ist und bleibt ein Wüstenweg. Und deshalb hat der Jesaja gesagt, bereitet den Weg des Herrn, machet Bahn in der Wüste. Und deshalb war ein Johannes der Täufer dort und sagte, es ist die Stimme eines Predigers in der Wüste. Und deshalb ging Jesus selbst dorthin, nicht nur 40 Tage zu Beginn seiner Tätigkeit, sondern ein ganzes Leben lang. Dort sah er die Dürstenden und hat ihnen Wasser gegeben. Dort sah er die Elenden, hat sie aufgerichtet. Dort sah er die Kraftlosen und hat ihnen Kraft gegeben. Dort sah er die Wölfe und Schakale, die reißenden Tiere und hat mit ihnen gekämpft, bis solch eine Bestie in Menschengestalt ihn aufgehängt hat am Kreuz von Golgatha. Und dort, in der Gluthitze der Todeswüste, dort schrie er schließlich auf, mich dürstet. Doch dieser Herr weiß, wie das tut, wenn einem dürstet, wenn einem das Herz bricht, wenn mein Herz verscheucht ist, doch er weiß es. Aber er weiß auch das andere. Der Wüstenweg ist ein Gehweg. Er selber hat ihn gebahnt. Er hat Brunnen gegraben, Brunnenquellen seiner Liebe. Er hat Wasser gefasst, Wasserflüsse des ewigen Lebens. Er hat Plätze angelegt, Ruheplätze für die Seelen. Er hat die reißenden Tiere in Schach gehalten, damit sie uns nicht schlagen dürfen. Nur dumme Toren halten dies für eine Fata Morgana. Und wenn ich in meinem Leben nur dunkel sehe, es wird dort eine Bahn sein. Und wenn ich in meinem Leben nur Krankheit sehe, es wird dort eine Bahn sein. Und wenn ich in meinem Leben nur Tod sehe, es wird dort eine Bahn sein, die der heilige Weg heißen wird. Und deshalb ist es gut, immer wieder, auch nach dem fast abgegriffenen Lied zu greifen, das in irgendeiner Gedächtnisecke bei uns aufbewahrt ist. Befiehl du deine Wege. Und was dein Herz kränkt. der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Da dein Fuß gehen kann. Seht, das ist der Gehweg. Und auch das Dritte, nämlich, seht, das ist der Heimweg. Der Briefschreiber geht noch auf eine letzte Frage ein, die über seinen Zeilen entstehen könnte. Wo wird denn dieser Weg in der Wüste enden? Die Leser damals, die dachten doch an ihre Vorfahren nach der wunderbaren Befreiung aus Ägypten. Und deren Weg, der ging auch nicht schnurstracks von den Elendsquartieren am Nil zu den Kornhäusern am Jordan. 4 Jahre, 14 Jahre, 24, nein, 40 Jahre marschierten sie durch wüstes Land. Wie werden wir geführt? Was werden wir noch erleben? Kommen wir am Ende überhaupt ans Ziel? Das ist doch unsere Frage, die wir mit diesem Herrn aufgebrochen sind. Wie werden wir geführt nach all den unschaubaren, undurchschaubaren Führungen unseres Lebens? Was werden wir noch erleben nach all den Erlebnissen, die wir schon hinter uns haben? Kommen wir denn überhaupt ans Ziel, wenn heute wieder von der Wiederkunft, von der Wiederkehr aller Seelen geredet wird und auch daran geglaubt? Jesaja räumt auf mit allen Zweifeln. Die Erlösten werden nach Zion kommen. Was soll der Schmerz? Freude wird sein. Was soll das Seufzen? Wonne wird sein. Was soll das Klagen? Jubel wird sein, der alles übertönen wird. Seht, das ist der Heimweg. Als Buben waren wir oft mit unserem Vater unterwegs. Alle Wanderwege der näheren und weiteren Umgebung wurden unter die Füße genommen, zugegeben, nicht immer mit überschäumender Wanderlust. Oft waren die Wege zu weit und die Steigungen zu steil. Aber wenn dann nach solch einem mühsamen Tag der Vater plötzlich auf die Kirchturmspitze der heimatlichen Kirche zeigte, die sich dort über dem Horizont erhob, dann war die Müdigkeit wie weggeblasen. Dann wurden neue Energien freigesetzt. Dann ging es mit stürmischem Schritt dem Ziel entgegen. Liebe Freunde, Jesaja zeigt uns das Ziel. Über dem letzten Horizont erhebt sich Zion. Vor unseren Augen ist die kommende Gottesstadt, in der Blinde sehen, in der Lahme gehen und in der Stumme reden werden. Freunde, wenn das nicht die Müdigkeit vergessen lässt, wenn das nicht neue Energien freisetzt, wenn das nicht mit stürmischem Schritt dem letzten Ziel entgegengehen lässt, seht, das ist der Heimweg. Ihr müd gewordenen, ihr krank gewordenen, ihr schwach gewordenen, ihr herzverscheuchten. Jeder Lebensweg, wie er auch aussehen mag, jeder Lebensweg kann zum Zubringer auf diesen heiligen Weg werden. Wenn das keine erfreuliche Adventspost ist. Amen. Wir singen vom Lied 272, die Verse 1, 2, 10 und 11. 1, 2, 10 und 11.
Liebe Gemeinde, in unsere Mitte wird ein Kind gebracht, damit es getauft werde. Wir tun dies aufgrund des Befehles unseres Herrn, der gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Auch unsere Kinder haben Teil an diesen Verheißungen. Er spricht, lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Er herzte die Kinder, die man zu ihm brachte, legte die Hände auf sie und segnete sie. Betet, liebe Eltern und Paten, dass euer Kind zu eigenem Glauben kommen und sich seiner Taufe freuen möge. Ihr seid verpflichtet, es zu Christus und seinem Wort zu weisen und mit eurem ganzen Hause in seiner Gemeinde zu leben. Tretet nun mit diesem Kind vor den Taufstein, dass es die Taufe empfange. Als Diener der Kirche frage ich euch vor dem Angesicht Gottes, wollt ihr, dass dieses Kind auf den Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft wird? So antwortet, ja, ich will. Seid ihr bereit, das Eure dazu beizutragen, dass es als Gliedergemeinde erzogen wird? So antwortet gemeinsam, ja, mit Gottes Hilfe. Gott gebe euch zum Wollen das Vollbringen. So taufe ich dich. Sven Warnack, taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Amen. Wir wollen uns erheben und beten. Dank sei dir, Herr, der du diesem Kind das Leben geschenkt hast. Du hast ihm heute deine Hand angeboten, dass sie führe, leite und beschütze. Gib, dass es aufwachsen darf unter deiner Güte, in der Liebe der Eltern und mit der Fürsorge der Paten. Dir befehlen wir uns alle an, du Gott allen Trostes. Wir erfahren so viel, was uns erschüttert und bedrängt und können so wenig ändern. Komm du selbst, Heiland aller Menschen mit deiner Güte und bringe deinen Trost, den Erschöpften, dass sie ermuntert werden und den Weg wiedersehen können, den Einsamen, dass sie eine Gemeinschaft finden, den Ratlosen, dass sie eine Lösung erkennen, unseren Kranken, dass sie Heilung erfahren und den Traurigen, dass sie Trost hören. Du Gott allen Trostes, komm und tröste uns, zeige uns das große Ziel, auf das wir zugehen, die Stadt der Herrlichkeit. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ihr Armen und Elenden, wir singen Lied Nummer 7. 5 und 6. 7, 5 und 6. Liebe Gemeinde, bei unserem Opfer heute denken wir an die 2 Millionen Kirgisen, die in der Sowjetunion im Süden Mittelasiens wohnen. Für dieses Volk gibt es bis heute keine eigene Bibel in ihrer Sprache. Licht im Osten verlegt gegenwärtig eine Bilderbibel mit Berichten aus dem Alten und Neuen Testament. Gerade Farbbilder sind bei diesen Menschen Mittelasiens besonders hoch geschätzt. Also mit unserem Opfer helfen wir für diese Bilderbibel der Kirgisen. Herzlichen Dank für Ihr Geben und Helfen. Dann laden wir wieder ganz besonders ein für unsere Lukasfilme. Täglich von Montag bis Samstag, 14 Tage, hier 16.45 Uhr und 17.15 Uhr. Jeden Tag ein neuer Abschnitt aus dem Lukasevangelium. Wir laden zu diesen Besinnungen, zu diesen Filmandachten ganz herzlich ein. Im Gemeindehaus ist am Dienstag um 20 Uhr unser adventlicher Abend im Kerzenlicht. Mit Liedern und einem Bericht der Mission. Ich möchte alle herzlich eingeladen haben. Dienstag, 20 Uhr. Nach dem Segen hören wir als Orgelnachspiel Introduktion und Passacaglia D-Moll von Max Reger. Verstorben und kirchlich bestattet wurde unser früheres Gemeindeglied Robert Otto Ringer. 83 Jahre um Sonnenberg. Wir nehmen teil am Leid der Hinterbliebenen und trösten uns noch einmal mit diesem Wort. Sehet auf und erhebet eure Häupter, weil sich eure Erlösung nahet. Wir wollen uns jetzt noch einmal setzen und den Posaunenchor hören. Thank you. Gehen Sie mit dem Segen Gottes und lassen Sie sich segnen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden.